Meiner Seite. Guten Morgen von meiner Seite, von meiner Stelle hier vorne. Schön, euch zu sehen und schön, euch als Gemeinde so zu erleben und in eure Gesichter zu schauen. Ich muss bevor ich anfange jetzt mit der Predigt, etwas ankündigen. Wir haben als Gemeinde um 11.30 Uhr bei uns eine Versammlung. Ich werde nicht so losfahren, dass ich rechtzeitig da bin. Dann bleiben mir nämlich zu wenige Minuten für die Predigt. Die Sorge müsst ihr nicht haben, aber ich werde nicht ganz bis zum Ende des Gottesdienstes bleiben können, damit ich da dabei bin, weil wir noch ein Vorbereitungstreffen haben. Also die Gespräche und Begegnungen und Austausch nach dem Gottesdienst, was sonst sich schön ergibt, ich weiß nicht, wie ihr es handhabt, noch mit Kaffee oder so, das müssen wir auf ein andermal vertagen. Kein Kaffee, ja. Hätte ja sein können. Na gut, also. Und jetzt zur Sache. Heute ist Reformationstag. Das ist bisher noch gar nicht so wichtig gewesen im Gottesdienst. Ich weiß gar nicht, wie euch persönlich das wichtig ist, dass wir Kinder der Reformation sind. Wie häufig euch das ja begegnet, wie sehr das euch beschäftigt, euch bewusst ist und so weiter. Ich habe eine Weile in Wittenberg gewohnt, in Lutherstadt Wittenberg. Da hat ja Martin Luther gepredigt und gewirkt. Und ja, lebt ja die Stadt davon, touristisch auf jeden Fall, dass das mal passiert ist, diese Reformation. Wenn wir dieser Tage nach Glasgow schauen, zum 26. UN-Klimagipfel, der jetzt dieses Wochenende beginnt, dann liegt da ja auch sowas wie Reformation in der Luft. Nicht, weil es so unwahrscheinlich nahe und eben wahrscheinlich wäre, dass da jetzt das große Ding passiert. Dazu sind wir Menschen leider irgendwie zu träge. Aber wir brauchen es ja dringend, dass sich klimamäßig, lebensmäßig etwas wandelt. Denn wenn es so weitergeht, dann wird Gott, denke ich, irgendwann auch ein Hühnchen mit uns zu rupfen haben. Und wenn wir so weitermachen, gibt es in Zukunft auch noch viele und genug davon, die er mit uns rupfen kann. Ja, und heute am Reformationstag geht es eben auch darum, dass Gott, das war Luthers Problem damals zumindest, dass Gott mit den Menschen ständig Hühnchen rupft anscheinend. Und das, was wir am Reformationstag feiern, ist, dass er eben nicht nur mit uns Hühnchen rupft, sondern dass er uns gern hat in allererster Linie. Und das Thema, was ich heute mitgebracht habe, wurde in der Zeit der Reformation noch etwas anders betrachtet, als wir da heute drauf schauen. Und ich hoffe trotzdem, dass das, worüber ich mit euch nachdenke, jeden Tag oder in Zukunft auch in eurem Alltag, ich sag mal, das Potenzial hat für kleine oder größere Reformen, Reformationen, die einen wichtigen Shift, einen wichtigen Switch in eurem Leben bringen. Also das Thema, was ich dabei habe, wurde von Martin Luther noch anders angeschaut als von uns heute. Wusstet ihr zum Beispiel, dass für Martin Luther zu jeder Taufe auch ein Exorzismus gehörte? Ich wusste das nicht lange, aber ich habe mich auch damit beschäftigt und dann gemerkt, eieiei, so denken wir nicht. Wenn wir Leute taufen, dann treiben wir nicht erstmal den Teufel aus. Das ist irgendwie eine andere Sicht. Für Luther war es normal, Exorzismus bei einer Taufe und er hat Kinder getauft. Vielleicht fragst du dich, was wird das jetzt für ein Thema? Eine Predigt über Dämonen und vielleicht denkst du dir, juhu, endlich mal, sowas besprechen wir nie. Oder du denkst dir vielleicht, ach du meine Güte, bloß keine Predigt über Dämonen. Was ich mitgebracht habe als Thema, dreht sich nicht über Dämonen, um Dämonen, aber trotzdem um das Gute und das Böse. Und da zu, das Gute und das Böse und da ausgehend von einem Vers von Paulus aus dem Römerbrief, Römer 12, 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ihr hier in Schwelm habt ja das Privileg, dass ihr noch ein Kino habt. Und vorletzten Freitag war ich hier im Kino, habe einen Film geschaut, in dem das auch verarbeitet wurde, wenn auch ganz anders. Venom, Let There Be Carnage, ich weiß nicht, wer den von euch auch gesehen hat. Macht Spaß, wenn man sich ein bisschen erschrecken lässt. Und Venom ist eine Figur aus dem Marvel-Universum, Ja, ein außerirdischer Symbiont, der auf dieser Erde landet und gern mit einem Menschen zusammen der todbringende Retter wäre. Komische Figur, nicht klassisch gut und böse zweigeteilt, sondern irgendwie so miteinander verbunden. Wenn wir an unsere Kindheit denken, da merken wir, da erinnere ich mich, gut und böse waren klar getrennt. Wenn ich mit meinen Geschwistern Filme geschaut habe und unsere Eltern kamen ins Zimmer, ins Wohnzimmer und wir haben erzählt, worum es geht, war immer klar, das sind die Guten, das sind die Bösen. Wir fühlen uns mit den Guten verbunden und es ist auch klar, dass die Bösen verlieren. Die Guten sind entweder stärker oder zahlreicher oder klüger oder die Bösen haben zu viele Streitigkeiten, sind dann uneins, auch wenn sie vielleicht stärker sind, oder die Guten haben irgendwie Glück und da kommt noch eine Hilfe dazu. Gut und Böse sind so aus der Kindheit klar getrennt, klar definierbar. Je älter ich geworden bin, umso mehr habe ich gemerkt, Gut und Böse, die sind gar nicht so einfach auszumachen. Was ist gut, was ist böse, woher weiß ich das immer? Manchmal ist das vielleicht auch ziemlich eng miteinander verbunden. Und man kann es gar nicht so genau trennen. Oder wenn man es trennen will, macht man vielleicht auch etwas kaputt. Also manchmal ist das Gute und das Böse auch viel enger zusammen, als man das so eindeutig hier von Paulus unterscheiden könnte. Und je älter ich geworden bin, umso mehr habe ich gelernt, vor allen Dingen, ich will erst mal verstehen, was liegt überhaupt vor, was passiert um mich herum, was begegnet mir. Was passiert im Leben von Menschen? Und das Gute und das Böse, das wird gar nicht mehr so die Kategorie, sondern je mehr ich verstehe, umso weniger bedeutsam und fast hilfreich sind diese Kategorien sogar. Das Gute und das Böse, wie begegnet uns das? Wie gehen wir auch damit um? Und jetzt habe ich trotzdem diesen Predigtvers dabei. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und ich will mich darauf einlassen und will es nicht wegrelativieren, sondern will es ernst nehmen und schauen, wie wir trotzdem für unser Leben aus diesem Vers etwas mitnehmen können. Wir haben schon den Psalm 19 gehört. Da ging es gar nicht ums Gute oder Böse, aber da ging es um Orientierungen. Gottes Wort, wir haben dann Gottes Weisungen, wir haben das Lied gehört, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Gottes Weisungen, die können uns für unser Leben ja mal Spiegel sein und dann erkennen wir, was ist in uns gut und was ist in uns böse. Gottes Weisungen können uns auch Fenster sein, dass sie uns Orientierung geben. Und dann habe ich einen Text dabei vom Propheten Jeremia, der für mich ein ganz interessantes Licht auf den Vers von Paulus wirft oder durch den hindurch wir vielleicht auf eine entdeckende Weise auf diesen Vers von Paulus schauen können. Und den Text lese ich uns jetzt vor. Jeremia 29, Vers 1 bis 14. Und ihr könnt auch mitlesen an der Wand hinter mir. Und da steht Folgendes. Der Prophet Jeremia schrieb aus Jerusalem einen Brief. Er schickte ihn nach Babylon an alle, die dorthin in die Verbannung geführt worden waren. An den Rest der Ältesten des verschleppten Volkes, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar aus Jerusalem verschleppt hatte. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Das ist meine Botschaft für alle in der Verbannung, die ich aus Jerusalem nach Babylon weggeführt habe. Baut Häuser und lasst euch darin nieder. Legt Gärten an und esst, was dort wächst. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter, verheiratet auch eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl soll dort wachsen, nicht abnehmen. Seht zu, dass es der fremden Stadt gut geht, in die ich euch verbannt habe. Betet für sie zum Herrn, denn geht es ihr gut, wird es auch euch gut gehen und ihr werdet in Frieden leben. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, lasst euch nicht von euren Propheten täuschen oder von den Wahrsagern, die bei euch sind. Hört nicht auf die Träume, die sie für euch träumen. Denn was sie in meinem Namen sagen, weissagen, ist nichts als Lüge. Ich habe sie nicht geschickt. So lautet der Ausspruch des Herrn. So spricht der Herr: Erst wenn 70 Jahre vergangen sind, werde ich mich euch in Babylon wieder zuwenden. Erst dann werde ich meine Verheißung erfüllen und euch an diesen Ort hier zurückbringen. Denn ich weiß, was ich mit euch vorhabe, Ausspruch des Herrn. Ich habe Pläne des Friedens und nicht des Unheils. Ich will euch Zukunft und Hoffnung schenken. Ihr werdet zu mir rufen, ihr werdet kommen und zu mir beten und ich werde euch zuhören. Ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, dann lasse ich mich von euch finden, Ausspruch des Herrn. Ich werde euer Schicksal wenden. Ich werde euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verbannt habe, Ausspruch des Herrn. Ich bringe euch an den Ort zurück, von dem ich euch weggeführt habe. Kurze Frage an die Technik: Kann ich was mit meinem Mikro machen, dass das nicht so raschelt? Liegt es an mir? Okay, zweiter Anlauf. Dankeschön. Also, Gott endet mit: Ich bringe euch an den Ort zurück, von dem ich euch weggeführt habe. Vielleicht fragst du dich, was hat das denn jetzt mit Gut und Böse zu tun? Habe ich mich zumindest gefragt, als ich den Text mir angeschaut habe, denn es hat sich für mich nicht sofort erschlossen und gleichzeitig habe ich beim drüber nachdenken und auf mich wirken lassen gemerkt: Mensch, das kann interessant werden. Jeremia, der hat an eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen geschrieben. Nicht an das gesamte Volk Israel, nicht an alle, sondern an die, die am Anfang auch angeredet sind, für alle in der Verbannung. Also für diejenigen, die nicht mehr in der Heimat gelebt haben, sondern deportiert worden waren nach Babylon, das liegt im heutigen Irak, in die Heimat der Sieger. Sie sind überfallen und besiegt worden. Und das, was die Israeliten damals noch nicht glauben konnten, was für uns Christen heutzutage aber selbstverständlich ist: Unser Gott ist nicht nur da, wo wir Gottesdienst feiern. Unser Gott ist nicht nur da, wo unsere Gotteshäuser stehen, unsere Tempel, ist in der Sprache Israels, nicht nur in unserem Land, sondern überall auf der Welt. Er ist nicht nur da, wo sein Volk vielleicht Kriege verloren hat oder von Krieg bedroht ist. Nicht nur da, wo Kriege gewonnen werden, sondern auch da, wo Niederlagen drohen. Da, wo sie schon eingetreten sind. Und eben auch dort, wo wir entwurzelt sind und uns so fühlen. Und das Volk durfte damals schon lernen, allein schon dadurch, dass Propheten in die Verbannung gesprochen haben, mit der Deportation, mit dem Gang ins Leid, mit dem Gang zum Bösen, zu den Feinden. Da sind sie nicht von Gott weggebracht worden. Die Angst hatten sie. Sondern Gott ist ihnen gefolgt, oder besser noch gesagt, Gott war ihnen sogar schon voraus. Das war ein Paradigmenwechsel für das ganze Volk Israel, diese Einsicht, die hier im Hintergrund mitschwingt. Für uns ist das normal, für die Leute ist das eine ganz andere Botschaft, eine ganz neue Perspektive. Also zurück zum Guten und zum Bösen. Was kann dieser Text uns sagen über das Gute und das Böse? Und wenn ich mir diese Leute anschaue, wenn ich darüber nachdenke, wie muss ihre Situation gewesen sein, fernab der Heimat, im Land der Feinde, dann ist es für mich eine Brücke zum Bösen hin, zu sagen: Gut, es ist gar nicht immer konkret. Es sind gar nicht immer die Nadelstiche, die ich genau benennen kann, sondern das Böse kann mir begegnen in Form von diffusen Umständen, von diffusen Bedrohungen, von Dingen, die mir Angst machen, wo ich aber gar kein Packende habe, von Umständen, in Form von Umständen, die, ja, wo ich auch nicht weiß, wo kommt das denn her? Du hast vom verschuldeten oder aber auch vom unverschuldeten Leid schon gesprochen. Bredouillen, in die wir uns gebracht haben oder in die wir irgendwie leider gekommen sind, die uns aber das Leben schwer machen, die uns bedrängen, uns bedrohen, uns Angst machen. Die Leute in der Deportation, im Exil, die konnte man fragen, ja, was ist denn für euch das Böse? Und es waren alle ringsrum, ohne dass sie sagen konnten, der und der und der und der vielleicht. Also das Böse kann uns treffen, kann uns begegnen, ganz unbenennbar, eher diffus, eher allgemein. Dann, wenn wir uns anfangen zu fragen, wie lange noch? Warum ich? Ich weiß nicht, ob du solche Fragen kennst. Aber dann, wenn wir uns diese Fragen stellen, dann hat es uns schon erwischt. Dann sind wir genau in dieser Auseinandersetzung schon drin. Wir müssen es vielleicht nicht Böses nennen, aber bedrohlich fühlt es sich trotzdem an. Und in diesen Umständen, in diesen ganz vielleicht gar nicht so greifbaren Umständen, dort, wo es kein Packende gibt, wo es nichts Konkretes gibt so richtig, da gibt es dann das, was für das Volk Israel damals die Propheten und die Wahrsager waren. Die Weissagungen. Die Antworten, die im Bösen einen ja, klugen Sinn ergeben wollen, die irgendwie ein theologisches Ding zumachen, die den Kreis rund machen. Wenn wir es schon nicht aushalten können, dann wollen wir es wenigstens verstehen. Und dann gibt es diese Stimmen, die uns vielleicht zermürben, mit denen wir uns rumplagen, die uns leichte Antworten geben wollen, wo Gott aber sagt, komm nicht von mir, bin ich nicht. Hört sich klug an, hört sich schlüssig an, hört sich vielleicht sogar prophetisch an, bin ich aber nicht. Wenn wir fragen, warum ich, wenn wir fragen, wie lange noch, dann fragen wir das doch letztlich Gott. Und die Antworten, die uns dann kommen können, die können wir mit Gottes Stimme verwechseln, aber sie müssen eben nicht immer Gottes Stimme sein. Und was für Antworten können das sein, die meinem Leid, meiner Bedrohung so einen Sinn geben können, die sich hilfreich irgendwie anfühlen, die aber auch nicht wirklich trösten? Eine so eine Antwort kann sein, Gott straft mich wahrscheinlich. Eine andere Antwort kann sein, Gott greift zum Leid, um mich zu erziehen. Noch eine andere Antwort kann sein, Gott will das jetzt genauso. Diese wahrsagerischen Stimmen in unseren Köpfen können noch perfider werden. Sie können dir einflüstern, Gott hat dich verlassen. Sie können noch einen Schritt weitergehen und sagen, du hast Gott vergrault. Du hast irgendetwas gemacht, weswegen er sich von dir abwendet. Also allgemeine Umstände, Dinge, die wir gar nicht so benennen können, die uns aber so global um uns herum bedrohen, die können Böses sein und eben solche weissagerischen, wahrsagerischen, pseudogeistlichen, prophetischen Stimmen können auch Nadelstiche und Bedrohungen des Bösen sein in unserem Leben. Und wie überwindet man sowas? Paulus sagt ja, lass dich nicht davon überwinden, sondern überwinde solches Böse mit Gutem. Wie können wir überwinden? Wie können wir damit klarkommen? Im vorderen Teil des Textes an die Deportierten steht etwas, was man vielleicht gar nicht erwarten würde in solcher Auseinandersetzung. Denn da steht, lebt, baut Häuser. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Orient, vielleicht sogar in Syrien oder im Irak war, wie einfach es dort ist, Gärten anzulegen. Ich halte es für schwer, denn da regnet es viel weniger, da kommt Wasser von Flüssen, nicht vom Himmel. Überwiegend. Also legt sogar Gärten an, richtet euch im Wohlstand, im Luxus ein, macht es euch richtig schön, lasst es krachen, vermehrt euch. Genießt das Leben, feiert das Leben, mitten da, wo ihr seid. Das ist eine Antwort, wie man Böses mit Gutem überwinden kann. Hier bei Jeremia. Für mich klingt das fast so wie, tut doch zumindest mal so oder probiert mal so zu leben, als wäre das Böse gar nicht so groß. Als wäre das Böse vielleicht sogar gar nicht so sehr da. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich auch gemerkt, naja, das kann man nicht allen Menschen so sagen. Nicht alle haben die Möglichkeiten zu sagen, gut, dann tue ich jetzt mal so. Nicht alle können das Leben feiern in dem, wie sie sich bedroht fühlen. Das stimmt. Aber ich glaube, manche schon. Die Menschen, an die das geschrieben ist, die hatten Kapazitäten. Die hatten noch Ressourcen. Die hätten sich einigeln können, die hätten sich zurückziehen können, die hätten sich abschotten können, traurig, voller Mitleid für sich selbst und hätten nichts tun brauchen und wäre auch nachvollziehbar gewesen. Sie kriegen aber genau den entgegengesetzten Impuls. Steht wieder auf, tut etwas. Also manchmal haben wir trotz unserer Bedrohungen immer noch Ressourcen, Kapazitäten, Kraft, vielleicht sogar Lust, etwas Schönes mitten in unserem Leid, mitten in unseren Bedrohungen zu gestalten und zu feiern. Wenn du merkst, ja, ich kenne solche Bedrohungen bei mir, es ist vielleicht gerade etwas so, wo ich mich bedrängt, umzingelt fühle, wo ich es nicht packen kann. Wie könnte es für dich aussehen, mittendrin Zeichen des Guten, Zeichen des Bösen zu überwinden, Zeichen des Lebens zu setzen. Wie könnte das für dich aussehen? Im Angesicht des Bösen das Leben zu feiern. Wie könnte das aussehen? Mit Blick auf die Umstände kann das eben sein, es ein bisschen zumindest manchmal krachen zu lassen. Mit Blick auf die falschen Prophetenstimmen in unseren Köpfen, vielleicht sogar in unserem Umfeld von liebmeinenden Menschen. Wie können wir da Böses überwinden? Ich glaube, das muss damit anfangen, dass wir solche falschen Stimmen, trügerischen Stimmen und Botschaften, dass wir sie erstmal als solche erkennen. Und dafür hilft es immer, nicht allein zu bleiben mit dem, was mir durch den Kopf geht, mit dem, wie ich mir einen Reim machen will auf das, was mich da gerade belastet, vor allen Dingen mit Gott zusammen, sondern mir einen Menschen zu suchen, der einen engen Draht zu Jesus hat und wo ich meine Gedanken austauschen kann, wo wir gemeinsam schauen können, passt das zu Jesus? Ich sage bewusst, passt das zu Jesus und nicht passt das zu irgendeiner Bibelstelle, sondern passt das zu Jesus. Dann können wir prüfen, ja, kann das Gottes Stimme sein oder mache ich es mir hier zu einfach? Denn selbst wenn diese wahrsagerischen, geistlichen oder vermeintlich geistlichen, aber auch trügerischen Stimmen etwas Schlüssiges haben können. Bei allen Beispielen, die ich genannt habe, da merke ich, die haben auch alle irgendwie was Sadistisches. Die richten nicht auf. Gott würde zum Leid greifen, bewusst das Leid wählen, um dich zu erziehen. Oder du hättest ihn vergrault. Könnte doch stimmen. Irgendwie fühlt sich das schlüssig an, aber ich finde auch, das ist total quälend. Das richtet nicht auf, das tröstet nicht, das gibt auch keine Perspektive. Und wenn ich an Jesus denke, wenn ich in die Evangelien schaue, wie sich Gott in ihm gezeigt hat, dann erkenne ich da keinen Gott, der Menschen quält. Da erkenne ich keinen Gott, der sadistisch ist. Da erkenne ich keinen Gott, der ganz bewusst zum Leid greift, um uns zu erziehen. Da kenne ich keinen Gott, der mit dem Bösen paktiert, um seine Ziele zu erreichen. Wenn du Böses erleidest, ob ganz konkret benennbar oder gerade nur schwer und diffus, bitte glaube nicht, dass Gott dir zu irgendeinem Zweck Leid zufügt. So ist er nicht. So ist er nicht in Jesus. Du brauchst nicht zu glauben, Gott greife zum Leid, um dich zu erziehen. So hat er sich in Jesus nicht gezeigt. In Jesus hat er sich gezeigt, dass er den Leidenden zur Seite steht, dass er ihnen ganz nahe ist und dass er sterbend sogar ihren Platz einnimmt. Und bitte glaube auch nicht, du hättest Gott mit irgendetwas vergrault. Das ist Blödsinn. Denken wir wieder an Jesus. Er ist zu denjenigen gegangen, die alle anderen als unreine und Sünder abgestempelt haben. Er ist zu ihnen hingegangen. Unrein bedeutete kultisch unrein, disqualifiziert für Gottes Begegnung. Er ist zu diesen Menschen hingegangen. Wer ist der Einzige, der sich nicht vergraulen ließ von diesen Menschen? Jesus. Wenn du irgendwie Böses erleidest, Gott hat sich nicht von dir abgewandt. Überhaupt nicht. Hör nicht auf diese Stimmen. Denn, Zitat, was sie euch in meinem Namen weissagen, ist Lüge. Sondern lass dir zusagen, was Gott auch seinen Leuten vor über 1000 Jahren schon gesagt hat. Ich habe Pläne des Friedens und nicht des Unheils. Ich will euch Zukunft und Hoffnung schenken. Ich werde mich von euch finden lassen. Und bestimmt werdet ihr mich nachher kennen als vorher, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt. Aus diesem Ankerpunkt heraus kannst du das Böse überwinden. Überwinde Böses mit Gutem. So poetisch, vielleicht schön oder auch banal, das formuliert ist und klingt, und so schwer das auch durchzuhalten mag hier sein mag hier und da. Das Böse mit Gutem zu überwinden, das sind nicht die selbstgerechten Gegenschläge zur Verteidigung. Es kommt nirgendwo hier vor. Sondern es fängt damit an, dass wir mitten im Bösen an Gott festhalten. Dass wir mitten im Bösen an Gott festhalten. Dass wir nicht glauben, Gott würde ausgerechnet schmerzvoll uns erziehen wollen. Oder sogar sich von uns abwenden. Oder dass wir ihn vergrault hätten und. Sondern dass wir glauben und daran festhalten, Gott ist mit uns mitgekommen und erwartet uns sogar schon da, wo wir uns befinden. Da, wo wir Böses erleiden. Und wenn wir die Kapazitäten haben, dann können wir Zeichen des Lebens, Zeichen der Hoffnung, Zeichen des Guten setzen, indem wir mitten im Bösen das Leben feiern. So wie es uns möglich ist. Und so kann in solchen Momenten in unserem Leben eine kleine Reformation beginnen. Das können wir von Jeremia lernen. Amen. Wir können kurz still sein und dann bete ich mit uns. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Guter Gott, so wenig geläufig diese Redeweise für uns vielleicht ist, so real kann sie trotzdem sein. Dass wir uns belastet, bedroht, angegriffen fühlen. Und wir sind auch nur Menschen, die sich überwinden lassen können von diesen Umständen, die schwach werden können, die aufgeben können. Aber du rufst uns auf, eben Überwinder zu sein, uns nicht klein kriegen zu lassen. Und ich danke dir, dass du da an unserer Seite bist, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun müssen, sondern dass du uns Glaubensgeschwister zur Seite stellst und wir so mit dir, Jesus, verbunden sein können. Und dass wir an einen Gott glauben, der eben auch ins Böse gegangen ist und es von innen heraus überwunden hat. So schenke uns Kraft, so schenke uns Beistand und hilf uns, an dir festzuhalten, egal was uns bedrängt. Unser Nachdenken über dich, unser Verständnis von dir, das mag Anfragen bekommen, das mag sich auch wandeln, aber an dir wollen wir nach wie vor festhalten. Und dazu hilf uns mit deinem Geist. Amen.